Welle Niederrhein. Der Talk am Sonntag wird präsentiert von der Sparkasse Krefeld, weil es um mehr als Geld geht.
Ja, es geht um viel mehr als Geld. Es geht um uns Menschen. Deswegen gibt's heute eine besondere Ausgabe vom Talk am Sonntag mit mir, Sascha Fassbender. Es geht um unsere psychische Gesundheit. Mein heutiger Gast ist heute Dr. Stefan Spittler, Chefarzt der Klinik für psychische Gesundheit im Alexianer. Hallo, Herr Spittler.
Tag, Herr Fassbender.
Schön, dass es heute geklappt hat. Herr Spittler, Sie haben gerade die Nachrichten hier bei Welle Niederrhein mitgehört. Krieg, Tote und immer noch ein schlimmer Virus. Wie blicken Sie mit solchen Nachrichten auf Ihre Arbeit? Denken Sie sich, ja, das könnte vielen Patientinnen und Patienten wieder Sorgen bereiten? Oder sehen Sie das als auch so ein bisschen als Herausforderung, gerade in solchen Zeiten diese Arbeit machen zu dürfen?
Ja, ohne Zweifel ist es eine besondere Herausforderung, in solchen Zeiten meine Arbeit zu verrichten. Es ist damit zu rechnen, dass viele Menschen durch das, was jetzt an Schrecklichem in der Welt passiert und gerade ja gar nicht weit weg von uns hier auch in Deutschland, ja, dass sie da sehr belastet sind, sehr ängstlich werden, sehr unsicher werden. Und gerade wenn bestehende psychische Erkrankungen schon vorbekannt sind, ist da immer eine hohe Gefahr, dass sich da ein bisschen was aktualisiert. Und das bedeutet natürlich mehr Arbeit für uns und die tun wir gerne. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall. Und Ihr Job ist, Menschen, denen psychisch, ja, denen es nicht so gut ist, zu helfen. Spüren Sie bei Ihrer Arbeit, dass Menschen durch solche Krisen für psychische Krankheiten anfälliger sind?
Also ich tatsächlich spüre das in meiner täglichen Arbeit in der Klinik und der Ambulanz nicht so. Es gibt ja zwischendurch immer mal wieder Berichte, auch durchaus von Wissenschaftlern, die eben ja festgestellt haben wollen, es ist eine Zunahme von zum Beispiel Depressionen oder sonst irgendetwas. Aber wenn man mal auf die Gruppe der psychischen Erkrankungen guckt, da gehört ja viel mehr dazu als Angststörungen und Depressionen. Da gehört die große Gruppe der Depressionen, Teil der Demenzerkrankungen, Zwangsstörungen. Und dafür ist man sicherlich nicht anfälliger in so einer Krise. Aber wenn man zum Beispiel eben tatsächlich schon eine psychische Belastung hat, eine Depression hat, dann ist das schon denkbar, dass unter der zusätzlichen Belastung natürlich die Erkrankungen deutlicher und stärker werden und dann eben auch eine sofortige Behandlung brauchen.
Also, was sind da so Merkmale? Gibt es da so typische Symptome?
Ja, also wenn wir jetzt mal auf die heutige Zeit gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich schlafe schlecht, ich träume von dem Krieg, ich bin nervöser geworden, ich bin vielleicht auch ein bisschen gereizter worden, ich schreie meine Kinder schneller an als früher. Das sind so Zeichen, wo ich an mir selber feststellen kann, die Situation, die Krisen hinterlassen doch was bei mir.
Ja, ja. Wie gehe ich als Erwachsener damit um, wenn ich merke, mir geht es eben genauso zunehmend schlechter durch solche Krisen? Haben Sie da irgendwie Tipps?
Ja, Tipps, also wir Psychiater verteilen ja generell ungern Tipps, ja, muss man sagen. Aber eine gute Maßnahme dagegen ist immer, mit anderen darüber zu reden. Ganz viel zu erzählen, mit Freunden, mit Verwandten, in einer Chatgruppe. Wenn man morgens zur Arbeit fährt, mit dem Kollegen kurz reden. Wenn man Kinder abholen muss von der Schule, kurz mit anderen Eltern reden. Also wirklich ganz viel loszuwerden, ganz viel zu erzählen, das hilft.
Ja. Gibt es Merkmale, an denen ich merke, da reicht jetzt nicht mehr irgendwie der Kumpel von der Arbeit, mit dem ich spreche, sondern ich brauche wirklich professionelle Hilfe. Gibt es da bestimmte Symptome, Merkmale, wo Sie sagen, vielleicht sollte man da mal jemanden anrufen?
Ja, also das, was ja wichtig ist, ist, dass wir zwar das Schreckliche schon sehen, schon auch wirken lassen auf uns, aber natürlich ist es auch wichtig, dass wir unseren, in Anführungszeichen, in diesen Zeiten normalen Alltag ja auch bewältigt bekommen. Also wir müssen unsere Arbeit erledigen, wir müssen für unsere Familie sorgen, wir müssen für unsere eigene Gesundheit sorgen. Das darf natürlich überhaupt nicht zu kurz kommen. Und es ist die Frage, wie schwierig ist sowas, aber es gibt ja auch andere Dinge. Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, wo die Frau schwer krank ist, aber der Mann muss täglich auf der Baustelle den 30-Tonnen-Bagger bedienen, dann darf der sich ja auch nicht so beeinflussen lassen durch die schwere Erkrankung seiner Frau, dass er den Bagger vielleicht falsch bedient. Nicht? Und das ist eben ganz wichtig, wenn ich merke, dass mich diese schrecklichen Ereignisse, sei es nun in der Familie aus dem Beispiel mit dem Baggerführer oder sei es eben Krieg, wenn ich diese Ereignisse nicht so verarbeiten kann, dass ich in meinem normalen Alltag normal gut funktionsfähig bin, ich kriege Konzentrationsstörungen, ich merke, ich sitze da und schweife wieder immer vom Thema ab, ja. Ich kriege meine Arbeit nicht geregelt. Oder ich mache Fehler bei der Arbeit, weil ich eben irgendwo an meine Familie in der Ukraine denke oder an sonst irgendwas. Dann ist das ein Punkt, wo man sagt, da sollte man sich mal professionelle Hilfe besorgen.
Okay, jetzt ist es ja auch ein aktuelles Problem und ein aktuelles Thema. Sie kennen es vielleicht auch aus Ihrem Alltag. Wenn ich jetzt keinen Termin kriege oder nur sehr spät, was ja aktuell, wie gesagt, passieren kann, wie bewahre ich da Ruhe, um zu sagen, jetzt ist der nächste Termin, weiß ich nicht, erst im Dezember. Wie kann ich die Zeit überbrücken? Wie bewahre ich Ruhe? Wie beschütze ich mich selbst vor Panik?
Ja, also erstmal ist es ja so, Notfälle werden immer behandelt. Das muss man tatsächlich sagen. Da kann man dann, muss man dann eben auch in eine Ambulanz gehen oder in eine Praxis gehen oder in einem Krankenhaus vorstellig werden. Und manchmal besteht so die Idee, ich bin Notfall und muss sofort drankommen. Wenn man natürlich eine vollbesetzte Ambulanz hat, das sind ja immer irgendwie Notfälle, da muss man dann eben auch mal als Notfall warten. Aber oft ist es eben einfach so, anzukommen und zu merken, da wird mir geholfen, auch wenn ich jetzt vielleicht warten muss oder auch wenn mir heute vielleicht nicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten mit dem Gespräch geholfen wird, aber da kommt erstmal jemand, der begrüßt mich, der sagt, ich habe Verständnis für dich und ich kann heute leider nicht ganz lange mit dir reden, aber ich gebe dir einen Termin in 3 Wochen. Das ist für die Seele unglaublich heilsam. Ja. Ich kann dann mich auf etwas vorbereiten. Ich weiß, da kann ich dann hin in 3 Wochen. Und das ist dann wirklich etwas, was auch erstmal Entlastung schafft. Wenn sowas nicht hilft, ja, dann muss man eben gucken, ob vielleicht doch kurzfristig eine stationäre Aufnahme oder eine intensivere Betreuung. Es gibt ja viele Möglichkeiten durch psychiatrisches Pflegepersonal zum Beispiel, ob man da vielleicht Hilfe schaffen kann. Also da gibt es immer Wege.
Ja. Ein großes Thema war ja in den letzten Wochen Karneval. Viele Menschen haben Karneval gefeiert. Ich persönlich hatte dafür jetzt nicht so die entsprechende Laune, aber ich verurteile niemanden dafür, der es gemacht hat. Finde ich völlig okay, wenn Menschen Karneval feiern oder auch andere Sachen machen. Aber ist sowas, Ablenkung oder auch Wegschauen, ist das ein guter Tipp oder baut sich da was im Kopf dann auf und wie so ein bisschen dieses Fass, was dann irgendwann droht zu explodieren?
Also es ist in der Tat, kommt es auf die richtige Dosierung an. Ja. Wenn ich mich nur ablenke, wenn ich nur wegschaue, dann fängt das ja an, so eine Art Selbstbetrug zu werden, weil ich kann ja nicht wirklich wegschauen. Ich werde überall, werde ich von den Bildern beeindruckt, ich höre irgendwo etwas. Das heißt, ich kann ja nicht wirklich wegschauen. Es prasselt ja auf mich ein. Ja. Und wenn ich das dann wirklich eben so krampfhaft versuche, dann hinterlässt das bei mir was. Dann wirkt das aus dem Untergrund, aus dem Unterbewussten, wie wir ja sagen, und führt eben zu diesen Schlafstörungen, führt zu der Nervosität, führt zu der Gereiztheit. Das merkt man dann sehr deutlich. Also da hat man es mit der Ablenkung dann einfach übertrieben. Ja. Trotzdem ist es wichtig. Ich hatte ja gerade eben gesagt, ja, ein wohltuender Umgang besteht eben ja nicht nur darin, sich mit dem Schrecklichen zu befassen, sondern besteht eben auch darin, ja, was kann ich denn sonst noch in meinem Leben tun? Es gibt ja auch andere Dinge, die jetzt nicht so schrecklich sind. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass, so wie Sie eben sagen, ich verurteile jetzt nicht die Menschen, die Karneval feiern. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir den Menschen so ein bisschen das selbst überlassen, womit sie sich entlasten, was jetzt gerade für die das Positive ist, was sie sich eben auch mal angucken wollen, was für die Seele wichtig ist.
Wie gehen Sie selbst damit um? Ich merke, Sie sind recht ruhig, sind gut gelaunt. Das ist also neben diesen ganzen Krisen, die wir jetzt schon sehr oft erwähnt haben in der letzten Viertelstunde, gibt es ja auch diese persönlichen Schicksale, die Sie bei sich auf der Arbeit merken. Wie machen Sie das? Wie kommen Sie auch runter nach dem Feierabend?
Ja, sagen wir mal, jetzt gerade in unserem Beruf, wo es um Psyche geht, lernen wir, sagen wir mal, von Beginn an unsere Ausbildung, uns durch entsprechende Gespräche mit Kollegen, mit anderen Menschen, die Supervisionsausbildung haben. Wir sprechen über Fälle, gibt es verschiedene Sachen, Barlind-Gruppen zum Beispiel, da gibt es Selbsterfahrungsgruppen, eben die Supervisionen, die berühmten, wo wir doch im ständigen Austausch sind und uns eben auch, ja, eben auch da ja quasi Hilfe suchen. Nicht im Sinne von therapeutischer Hilfe, aber eben einfach von der Entlastung. Und ich glaube, das lernen wir ganz gut. Kritisch für uns wird es immer dann, wenn wir Schicksalen in der täglichen Arbeit begegnen, die irgendwas mit uns selber zu tun haben. Also zum Beispiel, da ist jemand betroffen worden, da hat jemand einen nahen Verwandten durch einen schweren Unfall verloren. Wenn ich jetzt sowas auch erlebt hätte, dann ist das immer ein großes Risiko für den Therapeuten, dass es da zu Vermischungen kommt, dass er die Sachen mit nach Hause nimmt.
Okay. Wie ist das so mit Medienkonsum? Welche Konsequenzen kann zu viel Medienkonsum und zu viele Konfrontationen mit solchen Krisen haben? Es gibt ja auch Medien, ich will jetzt keine Namen nennen, die schon sehr auf Panik gehen, besonders oft Explosionen zeigen und draufhalten, wenn jemand verletzt ist und sowas alles. Was macht das mit unseren Köpfen?
Ja, also was bewegt Menschen dann überhaupt, sich Informationen zu besorgen? Es geht ja darum, durch solche Krisen, durch diesen wahnsinnigen Krieg, wird ja das Sicherheitssystem der Seele massiv angegriffen. Und die Seele ist immer darauf bedacht, sich sicher zu fühlen. Und für viele Menschen ist Information, das sagt man ja auch, Transparenz ist ja auch ein Ausdruck, ne? Ja. Für viele Menschen ist eben der Erhalt von Informationen bringt denen eben mehr Sicherheit. Und man sollte eben einfach mal schauen, wenn wir über den Medienkonsum reden, wann merke ich denn eigentlich, bringen mir das, was die Medien an Nachrichten bringen, eigentlich keine zusätzliche Sicherheit, weil es gar keine Nachrichten mehr sind, weil es nur immer die gleichen Bilder sind, auf jedem Kanal, in jedem Sender. Und Sie haben das gerade gut gesagt, jeder Sender bereitet das in einer eigenen Art und Weise auf, aber im Grunde hat man gar keinen Nutzen von der Information. Und dann wird man eben immer wieder mit diesen dramatischen Bildern konfrontiert, man wird immer wieder mit Pseudo-Informationen gefüttert, die einen aber nicht sicherer machen, sondern eigentlich nur noch mehr verunsichern und das Desaster, das Innere, eigentlich nur noch vergrößern. Und da sollte man doch einfach sagen, ist dann ein bisschen zu viel Medienkonsum.
Ja, also genau schauen, was man konsumiert oder auch Zeiten sich nehmen. Also dass man sagt, okay, zwischen 18 und 20 Uhr, da informiere ich mich, oder zwischen 12 und, oder weiß ich nicht, morgens zwischen 6 und 8. Das kann ja vielleicht helfen. Herr Spittler, jetzt gehen mir als Erwachsener schon viele Bilder aus Kriegsgebieten oder während Lockdowns von Intensivstationen schon sehr nah. Wie ist das bei Kindern, ich sag mal bei jüngeren Kindern, die das vielleicht noch nicht so richtig verstehen können?
Ja, Kinder lernen ja in erster Linie von den Erwachsenen und auch von den Eltern. Und man kann schon feststellen, dass wenn Erwachsene in einer sehr, ja, für sich unguten Art und Weise damit umgehen, dass sie sehr schnell in Panik geraten, dass sie sehr schnell in Ängsten geraten oder in Verwirrung geraten, dann merken wir natürlich, dass dann Kinder das auch so ein Stück kopieren. Klar, wir Erwachsene sind einfach die Vorbilder für Kinder. Also deswegen ist das Beste immer im Umgang mit Kindern, dass ich selber versuche, einen adäquaten Zugang zu diesen Dingen zu bekommen, dass ich die Bilder auf der einen Seite zwar auf mich wirken lasse, aber auf der anderen Seite auch immer kläre, es gibt aber daneben auch noch eine andere Realität, und die ist halt gerade hier, die ist in meiner Arbeit, die ist hier in meinem in meinem Leben mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Also wenn man das so als Erwachsener, als Elternteil relativ gut hinbekommt, dann ist das schon mal ein ganz wichtiges Instrument für Kinder, da nicht unnötig in Panik zu geraten. Darüber hinaus ist es eben auch wichtig, dass, wenn man jetzt das gerade mitkriegt, dass Kinder so ein Bild sehen, dass man das auch entsprechend erklärt, kindgerecht, es gibt gute Menschen, es gibt böse Menschen, je nach Alter. Wenn die Kinder dann älter werden, kann man natürlich schon mehr über politische Systeme reden, Demokratien, Diktaturen und so weiter. Das muss man halt immer so ein bisschen kindgerecht machen. Wenn man so an die ganz kleinen Kinder denkt, dann haben die auch eine hohe Kraft, selber mit diesen Dingen fertig zu werden. Also ich kann das immer wieder erklären an so einem Beispiel. Unsere Kinder waren jetzt sehr klein, als dieser Wirbelsturm Katrina da in New Orleans gewütet hat, wo man auch die Bilder gesehen hat, wie die Menschen in den Fluten versanken und wie Häuser und auch Eisenbahnen weggerissen worden. Da hatte ich beobachten können, wie meine Kinder beim Spielen Spielzeugautos in den Matsch gesetzt haben und dann wieder sauber gespült haben und dann wieder in den Matsch gesetzt haben und auch sagten, guck mal, das ist ja wie in New Orleans. Und das haben die über 3-4 Tage praktisch stundenlang gemacht am Tag. Dann war das nochmal einmal die Woche und irgendwann war es vorbei. Also das, was wir eben am Anfang hatten, wo ich sage, man soll ganz viel erzählen, man soll sich ganz viel mit Menschen austauschen, das machen Kinder eben oft im Spiel. Mhm. Und da muss man, glaube ich, wenn man dann als Erwachsener zu stark drauf eingeht, vielleicht wenn man Sorge hat, oh, jetzt beschäftigt sich das Kind die ganze Zeit damit, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir uns das mal als Eltern erstmal angucken, weil das ist so eine Form der Selbstheilungskraft, die Kinder da besitzen, die das im Spiel dann eben einfach verarbeiten, die das loswerden. Das Loswerden von schrecklichen Ereignissen, das ist ganz wichtig.
Und da geht man wahrscheinlich in unserem Fall jetzt als Papa, ist es wahrscheinlich der richtige Weg, da Sicherheit zu geben und Schutz zu geben und zu sagen, wir sind hier in einem Safe Space quasi. Aber wie ist das bei Jugendlichen, die das alles schon verstehen können? Gehen die besser mit solchen Krisen um als Kinder, die das eben nicht so gut verstehen?
Das hängt so ein bisschen davon ab, dass die jetzt generell besser damit umgehen als Erwachsene oder als Kinder, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist für uns alle eine gleich große Katastrophe. Es ist unfassbar. Wir fühlen uns in unserer Sicherheit massiv bedroht. Das, was wir geglaubt haben, was nie passieren kann, das, was wir geglaubt haben, wir sind sicher, ja, ist jetzt plötzlich durch diesen Angriffskrieg einfach zerstört worden. Und das ist für uns alle das fordert von uns allen massives Umdenken. Und wir müssen eben neue Sicherheitsstrukturen für uns finden. Und das, was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Ja, wir müssen dann eben auch unseren Kindern zeigen, hier ist der Safe Space, es gibt im Moment was Schlechtes, das ist 2000 Kilometer weg, wir hoffen, dass es da bleibt. Aber ganz wichtig ist auch zu sagen, ja, das Leben ist eben unsicher. Das, was ja viele glauben oder man vielleicht auch falsch vorgespielt bekommt, dass alles sicher ist, das ist ja nicht so. Nicht? Also in der Medizin erlebe ich das tagtäglich, wo die Menschen einfach glauben, ja, wenn jemand stirbt, dann ist das immer irgendein Fehler gewesen. Aber dass man eben einfach auch sterben kann, das will heute gar keiner mehr begreifen. Oder Autofahren oder Unfälle. Jeder glaubt, das Leben ist 100% sicher. Jeder weiß zwar, es ist nicht so, aber der Glaube ist anders. Und da die Akzeptanz, dass das Leben in sich unsicher ist, das könnte in so einer Situation helfen, dass man dann sagt, ja, wir, was immer auf uns zukommt, wir wollen dadurch und wir müssen dadurch. Wir haben ja auch gar keine andere Chance. Wir müssen es halt akzeptieren. Das könnte, glaube ich, auch helfen, so eine Krise ein bisschen besser zu überstehen, als wenn man das nicht macht.
Okay, jetzt gerade jugendliche Kinder, die schauen ja nicht mehr unbedingt das Kinderprogramm, sondern Nachrichten oder sehen auch Bilder und Videos vom Krieg bei Instagram oder YouTube, auch nicht unbedingt alles Material, was sie sehen sollten oder auch manche Fake News dabei. Ich will mein Kind aber jetzt auch nicht unbedingt den ganzen Tag überwachen. Gibt es da irgendwie Tipps, wie ich mit denen spreche? Oft sind Jugendliche ja auch so ein bisschen rebellischer. Wie geht man da so ein bisschen drauf ein?
Ja, sprechen mit Jugendlichen ist so eine eigene Sache. Also wenn ich da mal zurückdenke, wenn man da hinkommt und sagt, hör mal, ich will mal mit dir über was reden, das funktioniert ja grundsätzlich nicht so gut. Da ist es so, da sage ich immer so, das sind so diese Samenkörnchen, die man pflanzt. Nicht? Man liest etwas oder man guckt etwas gemeinsam abends in den Nachrichten oder man hat eine Tageszeitung, wo man wirklich merkt, das Kind, der Jugendliche guckt auch mit drauf. Ja. Dass man dann, sagen wir mal, so in einem kurzen, prägnanten Satz, Mensch, wenn ich das sehe, das macht mir furchtbare Angst, wie geht's dir denn damit? Dass man also diese Themen bewusst dranholt, aber nicht den Anspruch hat, dass man mit den Kindern und Jugendlichen dann wirklich ellenlang drüber redet. Es reicht oft für Jugendliche festzustellen, die Eltern, die in Anführungszeichen sogenannten Erwachsenen, denen geht das auch so wie mir oder Mensch, der Vater, Mensch, die Mama, die machen sich auch Sorgen darum.
Also Empathie.
Empathie,
ja.
Das reicht oft. Und die Jugendlichen sind sicherlich so weit, dass wenn sie dann reden wollen und durch die Eltern gespiegelt bekommen, dass das für die auch ein Thema ist, dann kommen die auch auf die Eltern zu.
Okay. Wenn das jetzt aber alles nicht so gut geklappt hat, gehen wir jetzt mal so ein bisschen vom Worst Case aus. Woran merke ich, mein Kind braucht professionelle Hilfe? Was sind so bei Kindern typische Merkmale? Das ist dasselbe wie bei Erwachsenen, schlecht schlafen, so wie wir eben drüber gesprochen haben? Oder gibt es da nochmal andere Merkmale, weil jetzt nicht in der Schule vielleicht?
Ja, also Kinder, wenn wir jetzt tatsächlich im Kindesalter bleiben, so sagen wir mal bis zum 10. Lebensjahr, wenn wir das mal so künstlich festsetzen wollten, das Kindesalter, dann ist das in der Tat so, dass es da nicht nur zu Schlafstörungen, sondern auch zu echten Albträumen kommt, wo die dann wirklich eben Albträume dann nachts zu den Eltern wieder ins Schlafzimmer kommen oder wie eben jüngere Kinder, jetzt nicht als 10 Jahren, aber vielleicht 4- bis 6-Jährige, die dann vielleicht auch wieder nachts einnässen. Also da sollte man natürlich dann in keinem Fall bestrafend drauf reagieren, sondern das können so Nachwirkungen sein. Aber gerade die kleinen Kinder, die reagieren dann auch oft mit körperlichen Symptomen. Die stehen dann morgens auf und haben dann immer Bauchschmerzen oder manche sagen dann schon, der Kopf tut weh. Also da merkt man, dass bei denen da etwas ungut hängen geblieben ist.
Jetzt ist es ja ähnlich wie bei Erwachsenen, auch bei Jugendlichen und Kindern mit Terminen eher schwierig. Manche Psychotherapeuten haben eine Wartezeit von bis zu einem Jahr. Gibt es da irgendwie Alternativen? Also ich als Laie denke zum Beispiel an eine Kur oder einen Landurlaub, mal auf den Bauernhof gehen oder sowas. Gerade was Tiere angeht, kann das ja schon fast wie eine Therapie sein. Ist sowas ein Tipp, den Sie offiziell geben können oder sagen Sie, ja, das ist jetzt nicht so richtig das Richtige?
Ja, also erstmal ist es natürlich bedauerlich, was Sie sagen, die Termine dauern so lange. Im Erwachsenenbereich ist es schon sehr schwer, im Kinder- und Jugendbereich ist es maximal schwer. Also ich kann das ja aus meiner eigenen Arbeit bei uns in der Kinder- und Jugendambulanz berichten. Das sind Termine, die wir oft in Monaten voraus planen müssen und vergeben müssen. Und dann haben Sie so eine Corona-Zeit, wo Sie plötzlich keine Arzthelferin mehr haben, wo Sie keinen Therapeuten mehr haben, weil die in Quarantäne sind oder selbst erkrankt sind. Dann müssen Sie die Termine, wo die Menschen schon 3 Monate drauf gewartet haben, spontan absagen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und das ist die Frage, ja, was macht man? Also jede Form der empathischen Beschäftigung mit Kindern wirkt Wunder. Das muss man sagen. Wenn die schwerst erkrankt sind oder wenn die wirklich erkrankt sind, dann hilft die Beschäftigung zwar auch im Sinne von Hinhalten, aber natürlich nicht im Sinne von Heilung. Ja. Dann muss man einfach schauen, dass man eben notfallmäßig sich irgendwo vorstellt. Aber wenn wir so auf dem Weg sind, wir merken das, die Kinder sind unruhig, die Kinder sind unkonzentriert in der Schule, die kommen oft mit Bauchschmerzen, dann ist es gut, wenn wir die Zeit haben als Eltern natürlich, das kommt ja auch dazu, dass wir uns mit den Kindern besprechen. Wichtig ist auch immer körperliche Betätigung. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was in vielen Schulen auch nicht mehr so gegeben war. Die Situation unter Corona, der fehlende Sportunterricht, überhaupt der fehlende Schwimmunterricht. Also sagen wir mal Sport, körperliche Bewegung, Betätigung, auch in der Gemeinschaft mit anderen, aber ruhig auch als Individualsportart. Das muss nicht immer alles mit vielen zusammen gemacht werden im Kollektiv. Das ist toll für Kinder. Tanzen, musizieren, also all diese ganzen Dinge, wo ich meine das jetzt nicht so, aber vielleicht die junge Generation sagt, wie spießig ist das denn? Ja. Aber für die Generation bis zum 10., 11., 12. Lebensjahr und dann auch darüber hinaus, ist das einfach total wichtig und hilft einfach, Kräfte zu mobilisieren und Ressourcen zu mobilisieren, um sich in solchen Krisenzeiten eben vor einer Schädigung durch diese Dramatik zu schützen.
Okay. Sehen Sie das dann auch bei sich im Arbeitsalltag, dass es mehr Kinder und Jugendliche gibt, die Probleme mit einer psychischen Gesundheit, mit ihrer psychischen Gesundheit haben, zum Beispiel seit Corona oder ähnlichen Krisen?
Ja, Corona hat ja durch die Lockdowns, durch das Homeoffice dazu geführt, dass jetzt, sagen wir mal, 24 Stunden am Tag Familien zusammen gewesen sind. Also ich sag mal, das, was wir erwachsene Menschen vielleicht nur zu Weihnachten und zu Ostern kennen, wo wir dann 24 Stunden mit der Gesamtfamilie wieder zusammen sind, was ja nicht nur in Cartoons immer sehr persifliert wird, ja, da kocht einfach viel hoch. Ja. Und wenn Sie natürlich so eine Situation haben unter Corona und zwar dauerhaft, dann ist der Vater mal krank, dann ist die Mutter mal krank, ja, dann ist das Kind mal krank, dann geht's mal in die Schule, dann habe ich Homeoffice. Da ist natürlich unglaublich viel Zündstoff in solchen Familien. Und das ist normal. Das heißt nicht, dass es in den Familien schlecht läuft oder dass da ja irgendwie schon was schief liegt. Nein, es ist einfach in dieser Situation normal. Und dann brechen natürlich Konflikte auf. Und wenn man die dann nicht entsprechend lösen kann, wenn man nicht immer wieder abends sagen kann, okay, jetzt gehen wir ins Bett, jetzt geben wir guten Nachtkuss und jetzt ist auch alles wieder gut. Wenn da also etwas hängen bleibt, dann kommt es dann eben auch zu den Frühsymptomen. Und wenn dann immer noch nicht reagiert wird, es angesprochen wird, es austhematisiert und diskutiert wird, dann wird es eben irgendwann auch Symptome geben, die dann eben nur noch der Therapeut behandeln kann.
Okay. Was, glauben Sie, muss sich von politischer Seite oder auch in Schulen ändern, damit das besser wird? Auch vielleicht, was diese fehlenden Plätze angeht. Wo kann man grundlegend etwas ändern, dass vielleicht bald wieder genug Plätze da sind bei Psychiatern, bei Therapeuten?
Also das große Problem ist ja, dass wir aus meiner Sicht genügend Menschen ausbilden im therapeutischen Bereich, auch im medizinischen Bereich. Und ich beobachte das schon seit Jahren. Ich bin ja seit 30 Jahren im Alexianer Krankenhaus tätig. Und dass aber diese Menschen nie bei uns vor Ort ankommen. Viele gehen ins Ausland, weil sie glauben, dass da die Arbeitsbedingungen besser sind. Viele machen dann doch einen anderen Job. Also es ist tatsächlich so, dass von der Ausbildung her aus meiner Sicht genügend da sind, aber die kommen einfach nicht mehr bei uns an. Die kommen einfach nicht mehr bei uns an. Und es ist eben auch mittlerweile so, wenn wir Bewerbungen haben, dann kriegen wir eine Bewerbung. Wir sagen, innerhalb einer Woche sehen wir den oder die Kandidatin, schauen uns an und sagen, okay, sie können uns bei uns anfangen. Und einen Tag vorher, bevor sie dann anfangen, rufen die an und sagen, ja, jetzt habe ich aber einen Arbeitsplatz bekommen, da muss ich nur 10 Minuten hinfahren und zu ihnen muss ich ja 20 Minuten hinfahren. Also dadurch, dass überall ja Menschen fehlen, die die Patientinnen behandeln, ist der Markt so eng gesteckt, da es entscheiden heute 10 Minuten Fahrzeit darüber, wo die Menschen hingehen. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Wir sind auch die Ärztekammer, wir zerbrechen uns den Kopf, wie wir es schaffen, die Menschen, die wirklich entlassen werden vom Studium, dass die eben auch in den Krankenhäusern, dass die eben bei den Patienten hier bei uns auch überall ankommen. Wo das Problem liegt, können wir noch nicht genau lokalisieren.
Ja. Jetzt kümmern Sie sich in der Klinik ja auch um Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. Was machen solche Krisen wie Corona und Krieg mit Menschen, die sowieso schon eine psychische Krankheit haben? Also wir haben ja eben über Merkmale gesprochen, die, sage ich mal, gesunde Menschen ja, haben, vorweisen Symptome. Wie ist das dann bei solchen Menschen?
Also es ist tatsächlich so, dass es jetzt keine generelle Idee dazu gibt. Man muss sich das vorstellen, wenn wir mal den Sprung von den psychisch Erkrankten weggehen, da ist jemand, der mit mehreren Rucksäcken eine lange Wanderung macht. Ja, das ist beschwerlich mit den Rucksäcken und dann kommt plötzlich irgendetwas, wo es heißt, du musst jetzt 2 Rucksäcke mehr tragen. Na, da wird es ein Teil geben, vielleicht ein Drittel, das ist kräftig genug und nimmt diese beiden Rucksäcke eben auch mit auf sich. Da wird es ein Teil geben, auch vielleicht etwa ein Drittel. Sozusagen, Mensch, das ist aber total schwer. Der Weg, der ohnehin schon beschwerlich war, wird noch beschwerlicher. Ich werde noch langsamer gehen durch die beiden Säcke mehr. Ich werde vielleicht auch öfters Pausen machen müssen. Naja, und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, es ist auch vielleicht wieder so ein Drittel, die sagen, ach Mensch, wenn ich jetzt 2 Säcke mehr tragen muss, dann gucke ich doch mal, was in den anderen drin ist. Vielleicht brauche ich von den anderen gar nicht mehr so viel und werfe die einfach über Bord. Also Sie sehen, die Reaktionsweise ist da sehr unterschiedlich. Ja. Manche Menschen schaffen das, weil sie stark genug sind. Andere Menschen reorganisieren sich neu, werfen Altes über Bord. Ja, und ein Teil der Menschen ist natürlich mehr belastet. Was erstmal gar nicht heißt, dass die jetzt mehr darunter leiden, aber mit einer therapeutischen Begleitung kommen die vielleicht auch mit der Mehrbelastung gut durchs Leben.
Das ist ein sehr schönes Bild eigentlich, weil so eine therapeutische Begleitung oder halt ein Papa, der mit einem Kind redet, das ist ja jemand, der bei diesem Gepäck vielleicht helfen kann.
Genau. Der mithelfen kann, der mit unterstützen kann, der vielleicht auch sortieren kann. Das ist schon tatsächlich eine ganz wichtige Sache.
Ja. Wie ist das aktuell für Menschen, die vielleicht auch Kriegstraumata schon haben, zum Beispiel aus Syrien oder dem Kosovo-Krieg? Solche Bilder in der Ukraine zu sehen, macht das nochmal was anderes mit denen als mit mir jetzt zum Beispiel, der ja das Glück hatte, sowas nicht erleben zu müssen?
Ja, das ist tatsächlich eine Gruppe, die sehr unter diesen Bildern, unter diesen dramatischen Ereignissen leidet, mit solchen traumatologischen Erkrankungen, führt die aktuelle Situation jetzt zu sogenannten Triggersituationen. Das heißt, durch das, was die heute in den Medien hören und erleben, werden diese Menschen quasi massiv urplötzlich erinnert an das, was sie selber erlebt haben. Und das ist so, als ob es jetzt gerade für die stattfindet. Das ist schon dramatisch. Das haben wir ja damals, als so diese ersten Missbrauchsskandale öffentlich wurden, da an dieser Schule in Bayern ist es ja gewesen, wo dann doch viele Männer in dem entsprechenden Alter dann eben bei mir kamen, 40, 50 Jahre alt und sagten, ich erinnere mich plötzlich an meinen eigenen Missbrauch in der und der Schule, in der Einheit, wo die einfach, wir sagen dann, getriggert wurden. Mhm. So ist das. Und das ist dann eben heute auch so, übrigens auch bei vielen älteren Herrschaften. Die Bevölkerung dürfen wir Gott sei Dank nicht vergessen. Wir haben ja heute Menschen mit Jahrgang 35, mit Jahrgang 40, die heute ja auch noch fit sind. Es ist, die meisten sind ja Gott sei Dank noch fit. Ja. Und die kommen natürlich und sagen, das ist ja wie damals, wenn sie jetzt auch noch Flüchtlinge haben, die damals aus der DDR geflohen sind oder aus Polen geflohen sind, die dann heute sagen, das ist ja wie damals. Und wer dann aus Polen geflohen ist, sagt, ja, das sind ja wieder die Russen. Also da kommen natürlich ganz schlimme Bilder hoch. Und therapeutisch hat man natürlich auch dann wieder die Chance, da ja vieles vergessen war, in Anführungszeichen, wenn das dann hochkommt in so einer Situation, kann man das natürlich auch gut bearbeiten.
Ja, ja. Wir hatten letzte Woche im Talk am Sonntag einen Gast hier vom Niederrhein, der in Kiew festsaß. Also es war quasi ein einstündiges Telefongespräch nach Kiew. Haben Sie Tipps für Menschen, die Verwandtschaft oder Freunde haben, die aktuell in der Ukraine festsitzen oder sogar kämpfen und sich Sorgen um diese Menschen machen gerade?
Also ich glaube, das ist eine furchtbare, quasi unvorstellbare Situation für uns, die wir nicht in so einer Situation sind. Aber stellen Sie sich vor, Ihr Kind oder Ihre Mutter wäre in einem Krisengebiet und Sie hätten keinen Kontakt zu ihr. Da wäre irgendwo ein Tsunami und Sie wüssten gar nicht. Also man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wie sich solche Familienmitglieder fühlen müssen. Was in erster Linie, der Tipp ist immer der gleiche, ist einfach der Austausch. Der Austausch mit ganz vielen, dass man sich vernetzt, wem geht es noch so? Es bilden sich sehr schnell Chatgruppen, wo ich eben auch einen Sohn habe, einen Mann habe, der in der Ukraine noch kämpft, dass man sich in diese Chatgruppen mit einklingt und versucht, sich kurz zu schließen. Ja. Und dass man natürlich versucht, diese Ohnmacht, das ist ja in erster Linie auch die Ohnmacht, die uns ja verzweifeln lässt, dass man versucht, diese Ohnmacht vielleicht der so ein bisschen dadurch zu begegnen, dass man eben tatsächlich, ja, und wenn es nur einfach eine blau-gelbe Fahne ist, die man draußen ans Fenster hängt, oder wenn man sich an Spendenaktionen beteiligt, oder wenn man eben auch mal irgendwo einen friedlichen Protest mitmacht, nicht, dass man diese Ohnmacht, die man empfindet, dass man der vielleicht so ein bisschen durch Aktionismus auch begegnen kann und dadurch die Zeit überbrückt.
Das kann so ein bisschen bei der Verarbeitung dann auch helfen, ja. Ne? So ein bisschen Ablenkung. Okay. Herr Spittler, wir wollen mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie kann ich tagtäglich etwas Gutes für meinen Körper tun? Thema Achtsamkeit ist ja gerade ein Riesentrend.
Ja, also ich glaube, wichtig ist der körperliche Ausgleich. Das hatte ich ja eben schon beschrieben. Wichtig ist auch, dass ich versuche, einen Großteil meiner Aktivitäten, die ich bisher gemacht habe, dass ich die auch weiterlaufen lasse. Und damit meine ich nicht nur den Beruf, sondern damit meine ich insbesondere aber auch Freizeitaktivitäten. Dass ich kein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich auch in so einer Zeit einfach mal lache, einfach mal fröhlich bin und ausgelassen bin. Dass ich mich mit Freunden treffe. Ohnehin, wenn ich mich mit Freunden treffen werde, die erste Viertelstunde, die erste halbe Stunde wird auf jeden Fall über die aktuellen Geschehnisse berichtet. Aber dann dürfen wir das und sollen das auch mal bewusst beiseite schieben und ein Stück in Anführungszeichen Normalität in unser Leben wieder einkehren lassen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir für unsere Seele tun können.
Okay, jetzt bei der letzten Frage dürfen Sie ruhig noch ein bisschen Werbung machen. Wenn ich jetzt sage, ey, Dr. Stefan Spittler, er erklärt das so toll und so plausibel, was ich übrigens wirklich finde. Ich möchte, dass mir das Alexianer Krankenhaus hilft. Was muss ich dann tun?
Na, ich könnte jetzt natürlich eine Telefonnummer angeben. Das ist aber eine Telefonnummer, die ja so wahnsinnig benutzt wird und so wahnsinnig belegt wird. Das kennen wir natürlich auch von anderen Telefonnummern. Dann kommt die Warteschleife. Das führt immer zu viel Enttäuschung. In der heutigen Zeit ist es einfach am günstigsten, man versucht es über die E-Mail-Adresse. Man schreibt einfach kurz an krefeld-pia, also P-I-A, @alexianer.de und schreibt eine kurze Mail und sagt, ich möchte gerne einen Termin, mir geht das sehr schlecht. Da gibt's dann auch sehr rasch eine Rückmeldung und da werden wir uns dann melden. Schön ist, immer wenn man eine Telefonnummer bekommt und sagt, Sie können mich auch gerne anrufen, dann kann man persönlich den Termin schnell vereinbaren. Also ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Über die Telefonnummer ist das oft sehr schwierig in der heutigen Zeit.
Okay. Herr Spittler, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Können Sie auch gerne Ihrem Team weitergehen. Ich durfte Sie ja Freitag kennenlernen. Waren alles echt sehr höfliche, nette und hilfsbereite Menschen. Und ich hoffe, wir konnten dem einen oder dem anderen hier mit unserem Talk ein bisschen weiterhelfen. Alle anderen Talks am Sonntag mit Gästen aus Krefeld und dem Kreis Viersen findet ihr als Podcast zum Nachhören auf welleniederrhein.de. Schönen Sonntag euch noch. Ich bin Sascha Fassbender und ich sage Tschüss.
Der Talk am Sonntag wird präsentiert von der Sparkasse Krefeld, weil es um mehr als Geld geht.